erstmal abwarten, ne? Und schauen, was dahinter steckt und vielleicht auch erstmal nicht der Erste oder die Erste sein, die etwas weiter verbreitet.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Salon 5. Heute spreche ich mit Katharina Nokun über Fake News, Desinformation und besonders im Hinblick auf die Europawahl, die ja jetzt bald ansteht. Und vielleicht stellst du dich einfach kurz vor.
Hallo, mein Name ist Katharina Nokun. Ich habe Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert und ich bin Co-Autorin mehrerer Bücher zum Thema Verschwörungsideologien. Und das Thema Desinformation hängt da ja sehr eng mit diesem Themenkomplex zusammen, auch wenn wir uns beispielsweise die Einflussnahme von russischen Akteuren in der verschwörungsideologischen Szene so in den letzten Jahren anschauen.
Sind dir denn heute schon Falschinformationen begegnet?
Heute noch nicht, aber ich war heute auch nur einkaufen. Von daher hoffe ich, dass mir das nicht begegnet ist. Aber das ist ja auch immer das Interessante, ne? Es fällt einem dann oft erst später auf, wenn überhaupt, dass man über irgendwas gestolpert ist. Und das ist ja auch das Schwierige manchmal bei Desinformationen oder Falschmeldungen, ne? Also bei Falschmeldungen ist es so, dass es ohne böse Absicht verbreitet wurde, beispielsweise ein Irrtum, ne? Eine klassische Zeitungsente. Da gibt es ja die klassischen Richtigstellungen. Ne? Aber wer bekommt das schon mit, wenn er beispielsweise bei Instagram kurz über etwas gestolpert ist und erstmal davon ausgegangen ist, dass es seine Richtigkeit hat? Und ja, bei Desinformation muss man ja sagen, eine große Quelle sind so, ja, Nachrichten von Freundinnen, Freunden, Familie vielleicht, wo man davon ausgeht, so ja, der andere wird es schon gecheckt haben. Aber ob die Person das wirklich gemacht hat, das weiß man dann meistens erst hinterher, wenn es zu spät vielleicht auch ist.
Welche Gefahr geht denn erstmal grundsätzlich von Fake News aus? Kann man das sagen?
Ja, zunächst einmal finde ich den Begriff Fake News tatsächlich schwierig, weil der ja auch sehr stark von Donald Trump geprägt wurde. Und Donald Trump hat sehr gerne von Fake News gesprochen, wenn seriöse Medien beispielsweise einen Faktencheck über seine sehr problematischen und irreführenden Aussagen veröffentlicht haben. Ja, also es gibt große Medien in den USA, die hunderte von Falschaussagen von Trump dokumentiert haben mit ausführlichen Faktenchecks. Ja, und man kann sagen, dass dieser Vorwurf, ja, es ist so eine Medienverschwörung, das sind Fake News, von Trump als eine Art Immunisierungsstrategie benutzt wurden. Also so in Richtung seiner Anhänger, lest das bloß nicht, die lügen sowieso, glaubt nur mir und Medien, die ich sozusagen abgesegnet habe. Und ja, das Gefährliche an Desinformation, also ja, irreführende Nachrichten, die auch ganz bewusst verbreitet wurden, ist, dass da oftmals auch eine Intention dahinter steckt. Ne? Also manchmal ist das Ziel, Leuten Angst zu machen. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise Leute davon abgehalten werden sollen, zur Wahl zu gehen. Das kann so eine strategische Demobilisierungsstrategie auch sein, dass man beispielsweise versucht, Zweifel an der Wahl zu sehen, vor allem in Gruppen, die natürlich eher für die andere Partei stimmen werden. Und gerade von rechten Akteuren, aber auch von ausländischen Akteuren, wie beispielsweise Russland, oder auch anderen Staaten, die ein großes Interesse daran haben, Demokratien zu destabilisieren, hat man immer wieder solche Strategien gesehen.
Gibt es denn da spezielle Bereiche, spezielle Gruppierungen, aus denen diese Versuche kommen, gezielt Desinformationen zu streuen?
Ja, also gibt es ganz viele unterschiedliche Formen von Desinformation. Also was auf jeden Fall ein Thema in den vergangenen Jahren war und denke ich auch zur Europawahl leider Gottes sein wird, ist vor allem auch russische Desinformation. Da gab es eben auch vor kurzem auch eine große Meldung über eine Studie, die herausgefunden haben will, dass auf X zahlreiche Fake-Accounts unterwegs sind, wo man sagen muss, da wird meistens von Bots gesprochen, aber faktisch muss man sagen, die Sachen, die gut funktionieren, sind eher so Sockenpuppen-Accounts. Das heißt, da steckt vielleicht auch ein Mensch hinter, der befüllt aber pro Tag dann 50 oder 100 Accounts, manchmal mit Copy-Paste, manchmal mit groben Übersetzungen, manchmal mit Textschnipseln. Und damit soll ein bestimmtes Bild erzeugt werden. Na, also teilweise werden da Falschinformationen verbreitet, teilweise wird da aber auch einfach Stimmung gemacht. Und gerade X ist, glaube ich, ein sehr attraktives Angriffsziel für Akteure, die so die öffentliche Meinung versuchen wollen zu verschieben, weil dort viele Journalistinnen und auch viele Politikerinnen unterwegs sind und oftmals vielleicht das Gefühl haben, so, oh, auf X bekomme ich sehr viele Nachrichten zu folgendem Thema. Das muss ein großes Thema in der Bevölkerung oder innerhalb meiner Wählerschaft sein. Aber gerade wenn es eben um konzertierte Aktionen gibt, dass beispielsweise eine rechte Gruppe, eine rechtsextreme Gruppe sich heimlich abgesprochen hat, auf einem anderen Medium, so, hey, heute hauen wir alle diesen Hashtag raus, beispielsweise. Oder aber wenn es um Akteure geht, die im Zusammenhang mit ausländischen Regierungen stehen, Ja, dann ist das halt eben irreführend.
Du hast jetzt gerade schon X angesprochen, eben als Twitter. Welche Rolle spielen denn die Social-Media-Dienste bei solchen Desinformationskampagnen? Tun die auch was dagegen?
Ja, es ist, also bei X wäre ich sehr zurückhaltend, gerade in Aussagen darüber, was dagegen getan wird. Man muss ja sagen, dass Elon Musk, seit er sich eben bei X eingekauft hat, beziehungsweise ehemals Twitter, halt einfach einen großen Kahlschlag an den Tag gelegt hat. Vor allem in den Bereichen, die beispielsweise für die Entfernung von problematischen Accounts zuständig sind, die für Moderation von Content zuständig sind und so weiter und so fort. Und viele gute Leute haben da auch von sich aus irgendwann gekündigt, weil sie gesagt haben, da sehe ich keine Perspektive mehr, aber ich halte diese Entwicklung sogar für gefährlich. Es gab ja auch Werbetreibende, die gesagt haben, nach antisemitischen Postings, die nicht entfernt wurden, oder auch antisemitischen Postings von Elon Musk selbst, dass sie dort nicht mehr werben wollen und dort auch nicht mehr so stark präsent sein wollen. Und ja, bei anderen Plattformen ist es halt ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich immer Teams, Content Moderation, die dafür zuständig sind, Sachen auch zu entfernen, Sachen zu monitoren, sich Meldungen anzuschauen. Meine persönliche Erfahrung mit dem Melden von Desinformation oder vor allem auch Hass im Netz ist allerdings, muss ich sagen, sehr desillusionierend, muss ich sagen. Also oft passiert erst was, wenn mehrere Leute was melden. Und man weiß einfach auch aus zahlreichen Hintergrundrecherchen, dass die Leute, die dort in der Moderation arbeiten, oftmals je nach sozialem Netzwerk gar nicht bei der Muttergesellschaft sozusagen angestellt werden, sondern es wird gerne outgesourced an spezialisierte Firmen und die Leute werden da nicht unbedingt total super bezahlt. Und hinzu kommt, dass sie oftmals einen sehr starken Druck haben, ne? Also dass sie so und so viele Nachrichten pro Tag bearbeiten müssen, dass sie halt bestimmte Tagesziele erreichen müssen oder Wochenziele oder Teamziele erreichen müssen. Und darunter leidet natürlich die Qualität, ja, weil bei bestimmten Sachen kann man auf den ersten Blick sagen, so ja, das ist Volksverhetzung beispielsweise oder das ist halt ein Content, den wollen wir auf einer Plattform nicht haben. Bei anderen Sachen ist das aber durchaus etwas, wo man erstmal sich das genauer anschauen muss oder vielleicht auch eine Expertise in dem Feld mitbringen muss. Und da kann ich das absolut nachvollziehen, dass halt jemand, der einfach Content-Moderation macht, eine kurze Einarbeitungszeit hat, nicht in allen Bereichen Expertin ist, das einfach auch nicht leisten kann. Und wenn man sich aber den Gewinn von unterschiedlichen Plattformen, beispielsweise Meta, also der Aktienkurs ist sehr stark gestiegen, auch im letzten Jahr, muss man dazu sagen, anschaut. Also eigentlich wären viel mehr Ressourcen da, um diesen Bereich besser auszustatten. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage von Gewinnkalkulation, ja, und Shareholder-Value-Berechnung. Und da braucht es eben auch meiner Erfahrung nach politischen Druck, damit da auch wirklich etwas passiert. Und aus meiner Sicht passiert da gerade noch zu wenig.
Ja, jetzt steht ja die Europawahl an. Ich weiß nicht, wir können ja erstmal ein paar Jahre zurückgucken. Weißt du, wie das bei der letzten Europawahl aussah? Gab es da größere Desinformationskampagnen?
Da kann ich, glaube ich, auf Anhieb jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also was ja interessant ist, ist, wenn man sich anschaut, grundsätzlich vergangene Wahlen, da gab es ganz unterschiedliche Formen von Angstmache, Desinformation. So eine beliebte Strategie, die auch von rechten Akteuren in Deutschland zunehmend gefahren wird, also rechtspopulistischen, rechtsextremen, also damit meine ich jetzt nicht konservative Parteien, sondern schon rechts davon, ist, dass beispielsweise Angst geschürt wurde vor der Briefwahl. Ja, also das haben wir auch bei der letzten Bundestagswahl, aber bei unterschiedlichen Landtagswahlen erlebt. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Also zum einen natürlich Demobilisierung von Leuten, die vielleicht eh für eine andere Partei stimmen würden. Andererseits ist so eine, ja, so eine Meldung, die vorher schon rausgehauen wird. Ne? Also dass man sagt, so, ja, den Ergebnissen kann man sowieso nicht vertrauen. Das kann dazu führen, dass wenn man schlecht abschneidet bei einer Wahl, sich das auch irgendwie schönreden kann, indem man sagt, so, naja, die Wahlergebnisse, die sind sowieso fragwürdig, wenn wir schlecht abschneiden. Und damit können sich Akteure auch innerhalb von Parteien ganz gut vor Konsequenzen abschirmen. Ja, also wir kennen das alle nach Wahlen. Da wird gerne danach gerufen, dass auch personelle Konsequenzen bei schlechtem Abschneiden gezogen werden. Aber klar, wenn man sich hinstellt und ganz in verschwörungsideologischer Manier behauptet, die Ergebnisse wären sowieso nicht richtig, man wird für die schweigende Mehrheit stehen, nur das System in Anführungsstrichen würde das verhindern. Na, also sehr zugespitzt gesagt, so offen wird das natürlich meistens nicht kommuniziert. Dann kann man sich sozusagen vor diesen Folgen abschirmen. Was es auch immer mal wieder gegeben hat, waren Vermutungen, dass alle Hochrechnungen zeigen würden, dass etwas nicht stimmen kann. Also da gab es beispielsweise vor einigen Jahren eine Wahl in Österreich. Da sahen die ersten Hochrechnungen ganz gut aus für die Rechtspopulisten und da hat man sich schon gefreut. Und dann im Laufe des Tages wurden diese Zahlen immer schlechter. Und das wurde dann von einigen auf Social Media so, also diese Screenshots wurden genommen. Da wird behauptet, so, oh, da muss auf jeden Fall was verändert worden sein. Das kann nicht sein, dass im Verlauf eines Abends so viel sich bewegt. Ja, was die Leute halt nicht berücksichtigt haben, ist, dass in diesem Fall tatsächlich das Auszählungs-, das waren vorläufige Auszählungsergebnisse und wir kennen das alle auch von Bundestagswahlen. Naja, da wo wenig Menschen leben, da ist man schneller durch, ne? Und gerade in Ballungsgebieten kann das mal länger dauern. Gerade die Ballungsgebiete, städtische Räume wählen aber traditionell oftmals eher weniger rechtspopulistisch, sondern eher liberal, Mitte bis links, ne? Und das ist dann eine ganz rationale Erklärung, die dann aber eben auf Social Media in dem Kontext weggelassen worden ist. Ja, und was es sonst eben vor Wahlen natürlich auch immer geben kann, ist, dass kurz vorher Informationen verbreitet werden, die in der Schnelle kaum geprüft werden können, ob die stimmen oder nicht, also vermeintliche Enthüllungen, oder wo irgendwie klar ist, das ist irgendwie ein Fake. Aber das wieder einzufangen, das dauert ja. Also eingangs habe ich ja erzählt, na, ich weiß nicht, ob ich heute über Desinformation gestolpert bin. Das fällt einem dann erst später auf. Und daher würde ich gerade so am Wahltag, 2, 3 Tage davor, bei besonders herausgehobenen Nachrichten, die irgendwie sehr sensationell klingen, aber vielleicht nicht von dem seriösesten Medium kommen, erstmal Vorsicht walten lassen und erstmal schauen, was seriöse Journalisten sagen, was dahinter steckt.
Kann man davon ausgehen, dass sowas auch jetzt bei der Wahl kommen wird, solche Dinge?
Ja klar, und ich glaube, was auch noch ein Thema sein wird, ist natürlich das, also so die ganze Baustelle Deepfakes, wobei man sagen muss, ich glaube, dass da auch gerade in der öffentlichen Diskussion ja vielleicht auch ein bisschen zu große Angst geschürt wird. Bei meiner Erfahrung nach kann man auch mit schlechtem Photoshop in der verschwörungsideologischen Szene sehr viele Leute von komischen Dingen überzeugen. Dazu braucht es gar keine herausgehobenen Deepfakes. Was wir aber schon in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass einige Parteien beispielsweise auf Social Media mit Postings, mit kreierten Personen, die es gar nicht gibt, Wahlkampf für sich machen. Oder es gab einen Post von einem AfD-Politiker, der dann halt gegen, also mobil gemacht hat gegen Geflüchtete, also ne, auch Angst geschürt vor Geflüchteten mit einem KI-generierten Bild. Es gibt ein anderes Beispiel von der FDP in der Schweiz. Die haben so ein Bild generiert und auch verbreitet, wo Menschen zu sehen waren in Warnwesten, die auf einer Straße sitzen, also offensichtlich letzte Generation bei einem Protest und davor war dann ein Krankenwagen abgebildet. Ne? Und das war quasi diese Visualisierung des Vorwurfs, naja, also da würden Rettungskräfte nicht durchgelassen werden. Da muss man sagen, so, naja, also diese Szene hat so nie stattgefunden. Das ist einfach ein KI-generiertes Bild. Und ich halte das tatsächlich für problematisch, weil Bilder natürlich was mit Leuten machen, ja. Und nicht jeder erkennt auf den ersten Blick, das ist KI generiert. Expertinnen, Experten oder Leute, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen oder auch sich einarbeiten, woran erkenne ich denn so ein generiertes Bild, die tun das schon. Und daher würde ich auch ja zur Vorsicht walten, also dazu aufrufen, ein bisschen zur Vorsicht, also nochmal, daher würde ich auch dazu mahnen, da eher Vorsicht walten zu lassen und sich vielleicht auch ein bisschen vertraut zu machen mit dem, was eigentlich mittlerweile technisch möglich ist. Und was schon interessant ist, auch nochmal mit dieser Möglichkeit von Dingen, die kurz vor einem Wahltermin veröffentlicht werden, ist natürlich auch die ganze Möglichkeit von beispielsweise Audio-Deepfakes, ne? Also da gibt es natürlich auch Software, die kann es untersuchen und sagen, ist das eine echte Stimme oder nicht, wie wahrscheinlich ist das. Aber die Technologie ist erstaunlich gut. Ja? Also man braucht ein Sample von, weiß nicht, eine Minute reicht von der Person, um sie in allen Sprachen sprechen zu lassen. Also bei einer Minute ist es noch relativ schlecht, aber so, von so gut wie jeder Politikerin, von jedem Politiker gibt es Stunden, wenn nicht sogar Tage Audioaufnahmen, mit denen man so eine Software dann trainieren kann. Und da ist es natürlich die Frage, ne? Also wenn so etwas kurz vor der Wahl veröffentlicht wird, wie vielen Leuten würde so etwas vorbeirauschen und sie würden gar nicht mitbekommen, dass jemand anders schreibt, so hey, das kann gar nicht sein. Oder an dem Tag, wo das passiert sein soll, da war der ganz woanders, ne? Und da gibt es auch Zeugen für. Und da gab es interessanterweise schon mal so einen Fall, wo so ein ja, Audio-Deepfake gemacht wurde. Und zwar gab es Fake-Einspieler von der Tagesschau oder Tagesthemen bei verschwörungsideologischen Demos, wo man dann halt den bekannten Nachrichtensprecher, den so jeder in Deutschland kennt, ne? Also man kennt so die Stimmen von den Tagesschau-Sprecherinnen, hat dann etwas sagen lassen, was halt einfach ja ausgedacht war. Und das ist natürlich die große Gefahr, wenn das in Kombination auch mit einer Stimme ist, der man grundsätzlich eher vertraut, ob Leute das auch erkennen. Und sowas aus meiner Sicht, solche Fakes, die sollten halt eben unverzüglich gesperrt werden, auf sozialen Netzwerken, wenn klar ist, das ist ein Fake. Und da wäre meine Erwartungshaltung eben auch, dass für so eine schnelle Quick Response auch bei den sozialen Netzwerken genug Womanpower, sag ich mal, hinter der Tastatur ist, um das auch durchzuführen.
Kann man denn als Privatperson da überhaupt gegen vorgehen, wenn man sowas feststellt und wirklich merkt, das sind jetzt Desinformationen?
Ja, also man kann es melden. Also es ist natürlich immer die Frage, wo rauscht es an mir vorbei, beispielsweise auf Social Media, ne? Also da kann ich natürlich eine Meldung erstellen und dann wird man auch meistens auf dem Laufenden gehalten, was dann passiert. Manchmal passiert auch eher weniger, aber ansonsten kann man es natürlich auch Organisationen melden, die eben zu dem Thema arbeiten. Und was natürlich auch eine Möglichkeit sein kann, wenn man über so große, grobe Fakes, stößt, die vielleicht auch wie eine Masche aussehen und über die medial noch nicht berichtet worden ist, ist natürlich das eben an interessierte Medien weiterzugeben. Also da gab es ja beispielsweise auch diese größere Recherche, die gezeigt hat, dass so Fake-Spiegelartikel online kursiert haben. Also es war recht offensichtlich für jemanden, der sich ein bisschen auskennt. Ne? Also die Domain war halt nicht spiegel.de, sondern eine andere. Es waren ziemlich viele Rechtschreibfehler drin und es wurde da eben Angst unter anderem vor einem Atomkrieg in Europa geschürt. Also was man durchaus auch im Kontext zum Angriffskrieg gegen die Ukraine sehen kann, als ja, könnte im Interesse von Russland liegen, so etwas zu verbreiten. Und da muss man sagen, so, naja, also wer nicht genau hinschaut, der wird es so vielleicht auf den ersten Blick nicht bemerken. Und da ist es wichtig, finde ich, dass man beispielsweise auch den Hoster darauf hinweist, so hey, da hat jemand, also da macht jemand etwas mit betrügerischen Absichten, weil die meisten Hoster das natürlich auch nicht wollen.
Hast du vielleicht noch auch, ja, wir haben ja relativ junge ZuhörerInnen, Tipps, wie man überhaupt denn Fake News erkennen kann? Ich meine, meistens sind die ja schnell auch wieder weg, ne, besonders wenn man im Social Media ist. Was kann man denn machen, um die zu erkennen?
Ja, also grundsätzlich würde ich mir immer anschauen, so, naja, also von wem kommt eine Information? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle, weil ich noch nie was von der gehört habe? Vielleicht auch mal eine Suchmaschine eingeben, vielleicht auch dahinter Faktencheck setzen. Ja, also wenn es mehrere Faktenchecks zu einer vermeintlichen Nachricht von diesem Akteur oder Medium gibt, würde ich dann erstmal sagen, so, mit Vorsicht zu genießen, wenn nicht sogar lieber die Finger davon lassen. Und man sollte sich auch klar machen, dass in manchen Situationen man einfach selbst anfälliger ist. Ne? Also man glaubt immer so, ja, die anderen in meiner Familie sind anfällig, mir wird das aber nie passieren. Aber beispielsweise also in Krisensituationen, wenn wir stark unter Stress stehen, unter Zeitdruck stehen, ne, dann passieren eben Fehler, auch Journalistinnen passieren Fehler. Aber wenn wir auch uns privat informieren wollen, ne, dann suchen wir instinktiv nach einer Erklärung. Beispielsweise ein Attentat ist passiert, wir wollen sofort wissen, was passiert ist. Und unseriöse Akteure sind da, also haben es da deutlich einfacher als eine Redaktion, weil sie müssen ja nicht recherchieren. Sie können ja einfach irgendwas behaupten, ja, und sind dann manchmal auch die Ersten, die dann halt mit einer vermeintlichen News draußen sind. Und gerade bei solchen, ja, schwierigen Gemengelagen, was ja auch im Krieg durchaus immer mal wieder der Fall ist, erstmal abwarten, ne? Und schauen, was dahinter steckt und vielleicht auch erstmal nicht der Erste oder die Erste sein, die etwas weiter verbreitet. Dann, was finde ich auch noch etwas ist, wo man hellhörig werden sollte, ist eine starke Emotionalisierung. Ne? Also dann, wenn unsere Emotionen besonders hochfahren, also Wut, Angst, Trauer, ne? Dann werden wir eher unvorsichtig. Und gerade wenn Artikel sehr emotional geschrieben werden, schaue ich persönlich zwei, dreimal hin, wie es denn um die Fakten da drin bestellt sind. Dann finde ich, sollte man sich auch immer so ein bisschen selber beobachten, warum will ich das jetzt gerade teilen? Ne? Also man muss ja sagen, die sozialen Netzwerke setzen leider eben auch irgendwo einen Anreiz dazu, dass sich auch falsche Informationen schnell verbreiten, weil wir bekommen ja auch eine Gratifikation oder Belohnung von diesen Netzwerken, wenn wir einfach diejenigen sind, die am schnellsten raus sind. Das sind ja auch durchaus auch Fragen, die sich in der Redaktion stellen. Ne? Also wollen wir jetzt schnell mit der News raus oder wollen wir noch mal drei Leuten hinterher telefonieren, um sicher zu sein, dass das jetzt alles Hand und Fuß hat. Ne? Und das ist eben dann ein Abwägungsprozess. Und im Zweifel sollte man lieber einmal kurz durchatmen, vielleicht noch mal gucken, gibt es eine zweite Quelle beispielsweise, die dasselbe schreibt, ne? Oder was ist das für eine Quelle, bevor wir so etwas weiter verbreiten? Und ja, generell muss man sagen, es gibt natürlich immer so Dinge, die man berücksichtigen sollte, auch im Kontext von Konflikten, dass Akteure natürlich auch ja, ein besonderes Interesse haben. Also es ist beispielsweise sinnvoll, sich vor Augen zu halten, Akteure wie Russland haben massives Interesse daran, Demokratien zu destabilisieren und insbesondere NATO-Länder zu de destabilisieren, weil ein gespaltener Feind ist eben ein geschwächter Feind. Und sie haben vor allem auch ein großes Interesse daran, migrantische Communities irgendwo auch vom deutschen Staat zu entfremden. Und da gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder Kampagnen, die gezielt russischsprachige Minderheiten in Deutschland angesprochen haben. Ne? Also wo beispielsweise auch Straftaten erfunden wurden. Ne? Also nachdem Russland in der Gänze der Ukraine einmarschiert ist, gab es beispielsweise die Falschmeldung, die in NRW, meine ich, kursiert hat, dass angeblich ja, ein Mann totgeschlagen wurde, weil er Russisch gesprochen hätte von, ja, von irgendwie. Ne? Und das hat sich in Windeseile verbreitet. Da gab es eine Frau, die einen TikTok dazu gedreht hat und da haben Redaktionen dann hinterher telefoniert und geguckt und das ist halt tatsächlich auch nie passiert. Und einen ähnlichen Fall, sage ich mal, ja, ein bisschen anders gelagert sachlich, aber es wurde auch schon sehr stark instrumentalisiert, auch von russischen Staatsmedien, war der Fall Lisa vor einigen Jahren. Da wurde behauptet, dass eine junge Frau von Migranten vergewaltigt worden wäre und das von den deutschen Behörden vertuscht worden ist. Stellt sich raus, naja, also das Mädchen hat halt, ich glaube, schwule Gespenst und ja, es war halt einfach ganz anders, als es dargestellt wurde, aber selbst diese Richtigstellung beziehungsweise diese Aufklärung wurde dann eben von russischen Medien nicht übernommen. Und man muss sich auch klar machen, naja, also wenn hier aus der rechtsextremen Bubble gerne über die angeblichen Staatsmedien geschimpft wird, ja, also wir haben hier immer noch Rundfunkräte und halt Checks and Balances, ne? Also so ein System, wo eben nicht die Politik direkt durchgreifen kann in Redaktionen aus guten Gründen, ne? Das gibt es bei Russia Today überhaupt nicht. Ja? Also Russia Today ist ein Staatssender in einer Autokratie im besten Sinne. Natürlich wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, in Russland wurde ja gewählt. Naja, aber eine Wahl ohne freie Presse und bei der eigentlich alle ernstzunehmenden Oppositionskandidaten im Knast, so im Arbeitslager sitzen, würde ich jetzt nicht als freie Wahl bezeichnen.
Ja, vielen Dank. Das war's auch schon mit meinen Fragen. Ich glaube, wir haben ganz gut geklärt, was denn Desinformationen sind, wo die Gefahren von Desinformationen liegen. Auch vielleicht in Bezug auf jetzt die kommende Europawahl. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Hier bitte den Europa-Jingle einfügen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein, hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Schaut auf Instagram und TikTok unter Salon 5 Unterstrich vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.